Was treibt uns wirklich? Wir leben heute und arbeiten hier in Deutschland und in unterschiedlicher Weise weltweit in einer Zeit des religiösen Fanatismus, der mit Gewalt zusammenhängt. Und in einer solchen Zeit sind alle religiösen Gewissheiten verdächtig. Das muss man sich klar machen. Das betrifft uns als Christen, die wir sagen, ja, Jesus ist der Retter für diese Welt, für jeden Menschen. Und ohne ihn sind wir verloren. Das betrifft uns voll, weil die sagen, jeder, der heute auftritt mit einer Botschaft und sagt, dass das die Wahrheit für alle ist, macht sich verdächtig, dass er demnächst auch zur Durchsetzung seiner Vorstellungen und Wünsche Gewalt einsetzt. Was hilft in einer solchen Zeit? Die Leute erwarten von uns Christen, dass wir der Botschaft von Jesus absagen. Sie erwarten von uns Toleranz mit Verzicht auf einen eigenen Wahrheitsanspruch. Und gegen diese Kritik, gegen diese feindselige Atmosphäre, die wir spüren, helfen keine Argumente. Dagegen hilft, davon bin ich überzeugt, nur eins. Die Liebe treibt uns und diese Liebe, von der Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, die ihn drängt, 2. Korinther 5, diese Liebe ist im Kern und im Tiefsten Feindesliebe. Liebet eure Feinde, sagt Jesus in der Bergpredigt. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. In einer Zeit, wo es so brisant zugeht, wo die inneren Auseinandersetzungen so gefährlich werden und wo jeder Wahrheit so widersprochen wird, da helfen keine oberflächlichen Motive und da helfen schon gar keine Argumente. Was wir brauchen, um in dieser Welt vorwärts zu kommen, ist Feindesliebe. Eine Feindesliebe, die den anderen nicht nur toleriert. Toleranz ist das Mindestmaß, das wir brauchen. Toleranz kann auch heißen, du bist mir scheißegal, deshalb kannst du denken, was du willst und ich kümmere mich auch nicht um dich. Es gibt auch ein Klima der Gleichgültigkeit. Und wir in dieser Zeit, in der wir leben, spüren wir ein gefährliches Paradox. Denn es gibt nichts Intoleranteres als das Dogma, dass es keine Wahrheit gibt. Dem muss man sich beugen. Das wird erwartet. Und das macht doch keinen Sinn. Da müsste man doch, wenn es schon nicht darum geht, den Glauben aufzugeben, müsste man das Hirn wegschmeißen. Denn jeder, der auch nur halbwegs denkt, kann doch begreifen, dass es nicht geht, dass die Rechnung nicht aufgeht, dass alles gleichgültig ist. Und dass das letzte absolute Dogma sein soll, dass es keine Wahrheit gibt, sondern immer nur das, was ich je für wahr halte. Das kann keiner leben und das lebt auch keiner und das kann überhaupt gar keiner durch. Aber diese These wird heute als das Dogma vorgestellt, dem sich alle beugen müssen. Und wenn wir Christen ganz locker sagen, ihr spinnt, Jungs und Mädchen, das kann überhaupt im Leben und Denken nicht angehen, kriegen wir Druck. Macht euch drauf gefasst, das wird stärker werden. Und dagegen können wir nicht anstehen mit Besserwisserei und irgendwelchem fanatischen Dogmatismus, sondern Jesus hat gesagt, liebet eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch beleidigen und verfolgen. Er hat nicht gesagt, dass wir voller sympathischer Gefühle sein sollen, sondern hat gesagt, dass er etwas Gutes, Hilfreiches tun soll, voll Respekt und mit Wohltat. Nicht zuerst Gefühl, aber mit der Wohltat, die von Gott kommt, dem anderen Respekt bezeugen und ihm sagen, gegen seine vielleicht bösartige Kritik. Du bist geliebt, du bist von Gott geschaffen, er gibt dich nicht auf, er sehnt sich nach dir. ihm dienen in Hingabe, Dienst und Opfer. Die Liebe treibt uns, sagt Paulus. Die Liebe drängt uns. Weil mein Vater Wasserkraftturbinen gebaut hat, habe ich als Junge schon gelernt, wie das mit den Turbinen so funktioniert. Das ist bei euch im Schwabenland ja gut zu Hause, da drüben in Heidenheim, bei der Firma Voigt, da habe ich das am besten gelernt. Da stand bei uns zu Hause immer so ein kleines Modell, so einer sogenannten Pelton-Turbinenschaufel im Wohnzimmer. Die hatte mein Vater mal mitgebracht, so ein kleines Gefäß. Und daran hat er mir erklärt, wie das Wasser mit dem unerhörten Druck durch eine Düse gepresst wird und dann genau auf diese Schaufel gezielt wird. Und diese Düse, die den Wasserstrahl zusammenpresst und nach vorne drückt, die ist mir immer im Kopf, wenn ich dieses Wort von Paulus höre. Die Liebe drängt uns, denn da steht im Griechischen das Wort zusammenhalten. Wie bei einer Düse. Die kontrolliert uns, die hält uns in Form, da wo uns die Emotionen durchgehen wollen, wo die Bitterkeit und der Hass und die Vergeltung, wo wir hochkommen will, wo wir uns erobern lassen in unseren Herzen von den Gegnern und plötzlich mit der gleichen Münze und dem gleichen Stil zurückzahlen wollen, dann nimmt die Liebe des gekreuzigten Jesus und kontrolliert uns und sagt uns, das ist die falsche Richtung. Wir verplempern nicht unser Leben einfach irgendwo in unkontrollierten Emotionen, die aus dem Bauch kommen, sondern wir haben eine Lebensrichtung zur Ehre Gottes, möchten wir unser Leben opfern als ein Abglanz der Herrlichkeit und Barmherzigkeit Gottes, den Menschen dienen, die Jesus so verzweifelt nötig haben, weil sie sonst verloren sind in Zeit und in Ewigkeit. Die Düse hält das Wasser zusammen und verstärkt dadurch den Druck, die Geschwindigkeit nach vorne und erhöht die Möglichkeit, dass das Turbinenrad angetrieben wird und Energie dadurch steht. Wir brauchen in unserer Zeit, wenn wir vorwärts kommen wollen, die tiefe, gute Qualität der Feindesliebe Gottes. Wir alle, die wir Jesus unser Leben verdanken, wir leben von dieser Feindesliebe. Gott hat uns geliebt, obwohl wir seine Feinde waren. Er hat uns so sehr geliebt, dass er für uns gestorben ist. Er ist an unserer Feindesliebe gestorben. Er betet vom Kreuz herab für seine Feinde. Das ist das, wovon wir leben. Das ist unsere Nahrung, die Feindesliebe Gottes. Und deshalb sagt Jesus, nichts anderes möchte ich, als dass ihr hingeht und eure Feinde liebt. Unsere Gesellschaft braucht das. Europa braucht das. Die Welt braucht das. Die platzt aus den Nähten und explodiert vor Hass und Vergeltung. Und wenn die Christen jetzt auch anfangen, daran zu zweifeln, ob Jesus das so gemeint haben könnte in der Bergpredigt mit der Feindesliebe und ob das eigentlich überhaupt so geht im höheren Sinne und ob man nicht doch mal wirklich draufhauen muss und so, warum sollen die Leute uns denn glauben, dass Jesus der einzige Retter ist, wenn wir ihm selber nicht glauben? Daran wird sich's doch entscheiden, ob in einer Welt, die stirbt am Hass, irgendwo eine Kraft lebt und wirksam wird in unserem Leben, die stärker ist als Hass und Gewalt. Es ist die Feindesliebe des Gekreuzigten, der seine Energie in der Auferstehung gewonnen hat und bis zum heutigen Tage derselbe ist. Und er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und niemand wird gegen ihn sprechen können. Alle Knie werden sich vor ihm beugen können müssen. Und aus allen Völkern werden sie ihn anbeten, wie jetzt schon vor seinem Thron in der Ewigkeit. Die Millionen sind, so werden sie zu Milliarden kommen und ihn ehren, der Einzige, der Himmel und Erde geschaffen hat und erhält. Es gibt keine größere Würde, meine lieben Schwestern und Brüder, als diesem Jesus, dem Herrn aller Herren, zu dienen. Das Leben zu opfern für ihn und den Menschen, für die er sich verblutet hat, die ihm so wichtig sind und die heute ratloser sind in unserer Welt als je zuvor. Wir leben in einer Zeit, in der der Selbstbetrug der Menschen, des modernen Menschen, entlarvt worden ist. einen Offenbarungseid leisten muss, wie selten zuvor. Menschen sind getrieben in ihrer Angst, Suche nach Sicherheit und Anerkennung. Die Feindesliebe des gekreuzigten Jesus ist die souveräne Kraft, die in dieser Welt etwas richten kann, Menschen rettet in Zeit und in Ewigkeit. Und wenn irgendwo in den Winkeln unserer Herzen die Sorge keimt und sagt, wenn wir das leben, ja, dann werden wir doch unter die Räder kommen. Dann lasst uns dies Wort des alten Vaters, Kirchenvaters Tertullian hören. Das Blut der Zeugen ist der Same der Christen. Ihn wollen wir jetzt anbeten. Herr, wir stehen vor dir. Ich danke dir für all die Schwestern und Brüder, die vorhin hier vorbeigegangen sind an diesem Mikrofon und jetzt in diesen nächsten Wochen und Monaten in die Welt gehen werden, um an diesem und jenem Platz dich zu ehren mit ihren Gaben. Und dass wir in einer weltweiten Gemeinde, in dem einen Leib des Jesus Christus, dir und den Menschen dienen können. Und ich bitte dich, dass niemand von hier weggeht, ohne die innere Bereitschaft, dir mit Leib und Leben zur Verfügung zu stehen. Zeige uns, Herr, wo du uns haben willst, die Jungen und die Alten, wo unser Platz ist. Gib uns die Gaben, die wir brauchen, damit wir tun können, was du willst, dass wir tun sollen. Hilf uns, dass wir dir nicht im Wege stehen. Fülle uns neu mit der Kraft deiner Liebe in dieser Welt, die so arm geworden ist an Liebe. Erbarme dich über uns. Und wir preisen dich und wir freuen uns an dir, dass du der Retter bist. Dir wollen wir dienen und danken dir, dass du der Sieger bist und sein wirst und warten auf dein Kommen. Maranatha. Es segnet euch der allmächtige und barmherzige Gott. Jesus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So geht im Frieden des Herrn. Amen. Amen.